Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Die MotoGP-Saison ist zu Ende, aber die ersten Tests haben in dieser Woche schon stattgefunden. Über das letzte Rennen haben wir aber hier bei meinsportpodcast.de noch nicht gesprochen. Das tun wir jetzt und das tue ich wie in dieser gesamten Saison einmal mit auf jeden Fall den Kollegen von motorsporttotal.com, einmal mit Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald.
Hallo, servus.
Und einmal mit Ruben Zimmermann. Hallo Ruben.
Servus zusammen.
Gerald, ist die Freude, dass die Saison jetzt vorbei ist, größer als die Vorfreude auf die neue Saison oder hält sich das die Waage im Moment?
Ja, die Saison ist natürlich mit einem Riesenspektakel in Valencia wieder zu Ende gegangen, mit Regen, Abbruch und ziemlich viel Chaos. Also es war wieder ein tolles Finale einer langen Saison. Natürlich ist es jetzt einmal für alle Beteiligten gut, dass mal eine Pause ist, obwohl sie, wie gesagt, nicht sehr lang ist. Aber jetzt mal dann Ende November, wenn dann die letzten Testfahrten auch vorbei sind, ein bisschen ausspannen, das tut, glaube ich, dem ganzen Zirkus recht gut.
Ja, Ruben, du warst jetzt in dieser Saison sehr viel unterwegs dann auch, weil du die Moto3-Rennen kommentiert hast für Eurosport. Für dich die Pause dann doch auch etwas notwendiger dann jetzt?
Ja, also es geht dann tatsächlich schon hinten raus in der Saison an die Substanz. Also das gilt natürlich nicht nur für uns Journalisten, das gilt, glaube ich, für alle, die irgendeine Funktion im Fahrerlager haben. Also Fahrer, klar, Teams, und da hängt ja ein riesiger Rattenschwanz dran. Also das gibt's ja so viele Leute, die wirklich von Rennen zu Rennen tingeln, so ist richtig. Fotografen und Caterer und Pipapo und was da alles dazugehört. Und wenn man in Valencia durchs Fahrerlager gelaufen ist jetzt am Wochenende, man hat auch wirklich gemerkt, dass bei dem einen oder anderen langsam die Luft raus ist. Also das ist echt jetzt nur noch so ein bisschen mit den Testfahrten auch noch so ein über die Ziellinie schleppen und dann irgendwie Richtung Weihnachten und dann endlich mal zu Hause sein und abschalten können.
Ja, aber die Saison hat sich mit einem Bang verabschiedet. Wir hatten vor diesem Rennen in Valencia letzte Woche dann die Weltmeistertitel schon vergeben. Das heißt, es ging quasi nur noch um die Plätze beziehungsweise um ein gutes Ergebnis bei diesem Rennen in Valencia. Und Valencia hat sich gedacht, ach komm, jetzt wo wir schon keine Spannung mehr im Weltmeisterschaftsrennen haben, dann machen wir noch ein bisschen Spannung bei dem letzten Rennen. Gerald, das war ein hochspektakuläres Rennen in Valencia. Es war ein Regenrennen, gerade in der MotoGP wurde zwischendurch unterbrochen, musste nochmal neu gestartet werden. War es irregulär oder war es gerade noch so am Rand? Die Verantwortlichen in der MotoGP haben gesagt, das war noch so gerade am Rand.
Ja, der Wettergott hat beim Finale eine große Rolle gespielt. Also auch die Trainings und so weiter waren auch schon sehr nass, ja. Also das ganze Wochenende war jetzt mehr Silverstone, Großbritannien-Wetter als Spanien. Und im Rennen, also wie es losgegangen ist, es hat halt echt geregnet und es ist dann schon ziemlich, ziemlich nass gewesen. Ja. Es sind dann einige Fahrer gestürzt und die Rennleitung hat sich dann eben zum Abbruch entschieden, was auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, weil irgendwann ist es einfach zu viel Wasser und zu gefährlich. Manche Fahrer haben gemeint, die rote Flagge hätte schon vielleicht 2-3 Runden vorher gezeigt werden sollen. Es ist für die Rennleitung natürlich auch schwierig, weil auf dem Motorrad hast du wieder eine ganz andere Wahrnehmung der Bedingungen, wie schwierig es ist, ob es jetzt schon überm Limit ist oder ob es noch geht, als wenn man jetzt von der Strecke zuschaut oder auf den Monitoren zuschaut. Zum Glück ist bei den Stürzen nichts passiert. Und es wurde dann eben abgebrochen und dann neu gestartet. Und das Kuriose an der Geschichte war, ich habe mir den Start draußen angeschaut auf der Stadtzielgerade. Und das Rennen wird neu gestartet. Und wo die Fahrer in die erste Kurve einbiegen, fängt es wieder an zu regnen. Und wie sie die erste Runde absolviert haben, hat es wieder richtig geregnet. Ja. Also das war echt, echt kurios. Ja.
Ja. Ruben, wie hast du die Rennen gesehen? Gerade auch das MotoGP-Rennen. War es für dich dann auch das Stück drüber oder war es für dich gerade noch so im Rahmen des Machbaren?
Gerhard hat es eigentlich schon ganz richtig gesagt, dass es immer von außen sehr, sehr schwer zu beurteilen ist. Also ich glaube, die einzigen, die es wirklich wissen, wie heftig das wirklich war, das sind tatsächlich die, die dann auf dem Motorrad gesessen haben. Und auch da gibt es ja immer unterschiedliche Gruppen von Fahrern, weil du hast einerseits die Fahrer, die, ich sag mal, ein bisschen mehr auf Sicherheit bedacht sind. Das sind die Fahrer, die eigentlich sowieso schnell sind, die eigentlich immer vorne dabei sind, die sagen dann lieber, naja, Risiko eingehen müssen wir eigentlich nicht, lass uns mal lieber noch ein paar Minuten warten, bevor wir hier weitermachen. Und dann hast du aber auch die andere Gruppe, da zähle ich jetzt Leute dazu, wie beispielsweise ein Jack Miller oder ein Scott Redding, also die Fahrer, die jetzt nicht regelmäßig vorne dabei sind und die natürlich irgendwo auch genau auf solche Situationen hoffen, weil sie natürlich genau wissen, bei diesen schwierigen Bedingungen kommt halt nicht jeder ins Ziel. Und das erhöht natürlich meine Chance, der ansonsten eigentlich zu langsam ist, auch mal aufs Treppchen zu fahren, wie es ja tatsächlich ein Paul Espargaro dann zum Beispiel auch geschafft hat. Von daher ist es immer sehr, sehr schwierig. Von außen betrachtet, muss ich sagen, hätte ich vielleicht die rote Flagge auch schon 2-3 Runden früher gezeigt, weil das ging ja dann wirklich teilweise im Sekundentakt, dass die Fahrer da abgeflogen sind. Aber das ist, wie gesagt, Ermessenssache der Rennleitung. Und ich glaube, es war schon richtig, grundsätzlich mal, dass sie das Rennen unterbrochen haben. Und ja, wie Gerald auch schon sagte, das Wichtigste ist, dass keinem was passiert ist.
Und wir haben ja am Ende dann auch Leute auf dem Podium gesehen, die wir so nicht unbedingt immer sehen. Andrea Dovizioso, gut, der hatte insgesamt dann sein viertes Rennen in dieser Saison gewonnen, hat dieses Rennen dann am Ende gewonnen, dieses Rennen in Valencia vor Alex Rins und Paul Espargaro. Gerald, das ist ein sehr unübliches Podium. Marc Marquez ist zum Beispiel dann auch ausgefallen. Auch die anderen großen Favoriten waren entweder weiter hinten oder sind dann ausgefallen. Jorge Lorenzo zum Beispiel auch nur auf Platz 12. Wir haben über Marc Marquez gesprochen. Dovizioso am Ende das Rennen gewonnen mit 2,75 Sekunden Vorsprung vor Rins. Ist er dann auch quasi der verdiente Sieger, beziehungsweise er hat sich am geschicktesten im Regen von Valencia verhalten?
Ja, also Marquez hat in der Startaufstellung gepokert und auf den härteren Regenreifen gesetzt, was eigentlich dann im Rückblick ein Fehler war, was er auch zugegeben hat und ist gestürzt, wahrscheinlich auch deswegen. Valentino Rossi ist dann im zweiten Teil vom Rennen gestürzt, obwohl er auch super Rennen gefahren ist und vorne dabei war. Also er hatte sicher wieder ein bisschen den Sieg riechen können, so wie zuletzt in Sepang, aber ist wieder gestürzt, ja, Pech gehabt, ja. Und dann kommen natürlich unterschiedliche Situationen zusammen. Ja, also Rins ist ein absolut fantastisches Rennen gefahren, muss man absolut loben. Und Paul Espargaro hat natürlich ein total crazy Rennen gehabt. Ja, weil im ersten Teil war er schon vorne dabei, hat da mit Marquez vorne mitgekämpft, ist dann gecrashed, ja, und dann hat gedacht, oh je, jetzt ist alles vorbei, ja, die große Chance ist echt im Eimer. Und dann kommt die rote Flagge, ja.
Ja.
Dann konnten sie wieder die Verkleidung reparieren und er konnte nochmal angreifen und hatte nochmal eine Chance und hat neue Reifen bekommen, was im zweiten Teil sicher ein Vorteil war, weil viele Fahrer mit dem gebrauchten Reifen vom ersten Teil des Rennens weiterfahren mussten. Dann hat er super gemacht. Ja. Dann hat er Fahrer überholt vorne und sich diesen dritten Platz geholt. Also wirklich die zweite Chance hat er absolut genutzt. Ja, erstes Podest für Paul Espargaro, erstes Podest für KTM. Also da wurde er richtig, richtig gefeiert in der KTM-Box nachher. Vor allem, wenn man auch die Ergebnisse der beiden kleinen Klassen sieht.
Ja. Ruben, wie wichtig ist das für KTM, das erste Podium in ihrer Geschichte quasi in der MotoGP zu feiern, auch wenn es dann jetzt ein Regenrennen war? Ist das völlig egal dann für KTM?
Ich glaube tatsächlich, dass es den Jungs von KTM relativ egal war, wie die Bedingungen da waren. Ja, wie wichtig das letztendlich ist, das wird sich dann, glaube ich, tatsächlich 2019 zeigen. Aber ja, es ist natürlich für die Motivation, und das darf man nicht unterschätzen, extrem wichtig, jetzt gerade im letzten Saisonrennen nochmal so ein Highlight zu haben. Weil es ist, glaube ich, ein Unterschied, wenn du die Saison mit einem Tiefpunkt beendest und dann irgendwie den ganzen Winter über so ein bisschen zerknirscht rumläufst und immer denkst, ah, Mist, jetzt muss ich wieder 2 Monate warten, bis ich nochmal die Chance habe, wieder anzugreifen. Oder ob du eben mit so einem Höhenflug dann tatsächlich in die Pause reingehst. Und ja, das hat man bei KTM jetzt geschafft. Ich glaube tatsächlich auch, dass insgesamt dieses Jahr 2018, auch wenn sie relativ große Probleme hatten zwischendurch, mal am Ende für sie gar nicht so schlecht gelaufen ist, weil man darf ja auch nicht vergessen, es war erst das zweite MotoGP ja für KTM und dafür sind sie eigentlich ja schon relativ nah an der Spitze dran. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob man 2019 jetzt nochmal den nächsten Schritt gehen kann. Ich glaube nicht, dass sie so weit nach vorne kommen über den Winter, dass sie 2019 regelmäßig ums Podium mitfahren können, aber ja, also sie haben jetzt zum ersten Mal sozusagen diese Überraschung geschafft, auf dem Treppchen zu stehen. Ja, und vielleicht haben sie 2019 bei dem ein oder anderen Rennen dann nochmal die Gelegenheit, wieder aufs Podium zu dürfen.
Also Pol Espargaró mit dem ersten Podium für KTM in deren Geschichte, hat hinterher sehr, sehr gefeiert und ist hier verdient auf dem dritten Platz dann eingefahren. Wir müssen natürlich auch nochmal über Stefan Bradl sprechen, weil der ist als Ersatzfahrer für Cale Crutchlow hier nochmal angetreten in Valencia und hat einen 9. Platz belegt. Auch Stefan Bradl beendet die Saison on a high note, auch wenn er zwischendurch, also beziehungsweise eigentlich von Anfang der Saison an nicht vorgesehen war für die MotoGP, hat er sich hier nochmal nachhaltig Eindruck verschafft, oder?
Genau, also er sollte ja eigentlich nur diese, ich glaube ursprünglich waren es 2 oder 3 Wildcard-Einsätze für Honda bestreiten, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele geplant waren. Am Ende sind es ja dann deutlich mehr Einsätze geworden, weil er eben einmal am Sachsenring schon eingesprungen war für Mark VDS und jetzt dann eben die letzten beiden Saisonrennen nochmal bei LCR, in dem Fall dann eben für Cale Crutchlow. Ja, insofern Deutschland doch mehr repräsentiert in der MotoGP, als man es eigentlich erwartet hätte vor Saisonbeginn. Ja, und der 9. Platz ist für ihn natürlich auch nochmal ein schönes Erfolgserlebnis. Natürlich, klar, auch bei ihm so ein bisschen den Umständen geschuldet, viele Stürze an der Spitze, aber naja, das Ding ist halt, du musst ja auch unter diesen Bedingungen halt wirklich erstmal ins Ziel fahren. Und das hat er eben geschafft, wurde belohnt auch mit diesem 9. Platz und deswegen für ihn auch absolut verdient. Und ja, jetzt 2019 wird er dann ja auch weiter als Honda-Testfahrer mit dabei sein. Auf jeden Fall für ihn, wie du auch schon gerade gesagt hast, nochmal ein schöner Abschluss des Jahres 2018.
Ja, die MotoGP, das MotoGP-Rennen, wie gesagt, wurde von Andrea Dovizioso gewonnen vor Alex Rins und Pol Espargaró. Lass uns nochmal über die Moto 2 und über die Moto 3 sprechen. In der Moto 2 hat Miguel Oliveira nämlich das letzte Rennen gewonnen und hat dann nochmal 25 Punkte gesammelt. Er hat in diesem Jahr jedes Rennen beendet. Auch der Weltmeister Francesco Bagnaia hat in dieser Saison alle Rennen beendet, auch wenn der in dieser Woche dann nur auf Platz 14 in Valencia eingefahren ist. Aber es machte nichts. Francesco Bagnaia hatte im letzten Rennen schon den WM-Titel dann erobert. Wie ist das Rennen gelaufen, Ruben?
Ja, also für Miguel Oliveira natürlich auch nochmal ein schöner Abschluss. Er gehört ja auch zu denjenigen Fahrern, die dann 2019 in die MotoGP aufsteigen, genau wie eben auch Bagnaia unter anderem. Und ja, er ist am Ende verdienter Vize-Weltmeister geworden. Schade natürlich, dass es wirklich wie in allen Klassen ja so war, dass der Titel eben schon vorher entschieden war, von daher die Luft so ein bisschen raus war. Aber ja, also wie gesagt, für ihn auf jeden Fall auch nochmal ein schöner Schlussmoment sozusagen in der Moto2, bevor er dann nächstes Jahr in der Königsklasse fährt. Und auch ansonsten die beiden anderen auf dem Podium, Ikaeli Kohona, für ihn natürlich auch ein riesiger Erfolg, auf dem Podium zu stehen. Und dann Alex Marquez, der ja auch keine leichte Saison hatte, für ihn dieser 3. Platz dann auch nochmal so ein versöhnlicher Abschluss, kann man im Prinzip sagen, auch wenn es mit dem Sieg am Ende nicht geklappt hat. Aber da hatten wir auf jeden Fall in der Moto2 dann 3 relativ glückliche Gesichter auf dem Podium. Und ja, Francesco Bagnaia kann, glaube ich, mit diesem 14. Platz am Ende auch ganz gut leben.
Ja, davon gehe ich auch aus. Ikaeli Kohona, der hatte zum ersten Mal in dieser Saison ein Podium erwischt hier mit dem 2. Platz und hatte da nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Aber die ganz große Geschichte des Wochenendes hat dann wohl am Ende Jan Enchu geliefert. Der hat nämlich das Moto3-Rennen gewonnen in seinem Debüt. Was war da denn los, Ruben? Du hast das Rennen kommentiert. Wie sehr hattest du ihn vorher auf dem Schirm und was hast du jetzt nach dem Rennen gedacht?
Ich hatte das Glück, das kommentieren zu dürfen bei Eurosport. Wie sehr hatte ich ihn auf dem Schirm? Also tatsächlich, Jan Enchu hat dieses Jahr den Red Bull Rookies Cup gewonnen. Das ist eine der Nachwuchsserien, unterstützt von KTM, um das vielleicht mal für die Leute zu erklären, die in dieser ganzen Nachwuchsstruktur unterhalb Moto3, MotoGP und so weiter nicht ganz drin sind. Er hatte dann eben, oder er wird nächstes Jahr als Vollzeitpilot in der Moto3 an den Start gehen und dann hat man eigentlich dieses letzte Rennen 2018 nur nutzen wollen, damit er sich überhaupt schon mal so ein bisschen an dieses ganze Umfeld gewöhnen kann. Da hat man gesagt, komm, du bekommst eine Wildcard von uns, du darfst jetzt hier mal mitfahren, damit du dich an die ganzen Abläufe gewöhnst, schon mal das Motorrad kennenlernst, auch die Gegner so ein bisschen kennenlernst. Aber dass der ganz vorne mitfahren würde, hatte, glaube ich, niemand so wirklich auf dem Zettel. Er hat es dann aber einfach gemacht. Also und zwar nicht nur im Rennen, sondern er war auch in den Trainings und auch im Qualifying jeweils schon sehr, sehr weit vorne dabei. Ich muss zugeben, dass er das Ding wirklich gewinnt am Ende, habe ich bis zum Rennen nicht vermutet. Ich hab ihn schon auf der Rechnung gehabt für ein sehr, sehr gutes Ergebnis, weil er einfach ein sehr talentierter Junge ist. Man muss ja wirklich sagen Junge, weil er ist gerade mal 15 Jahre und 115 Tage alt, damit jetzt der jüngste Moto3-Sieger in der Geschichte oder sogar der jüngste Grand Prix-Sieger überhaupt, klassenübergreifend. Und ja, also ich hatte ihn, wie gesagt, auf dem Zettel schon für ein gutes Ergebnis, dass er das Ding dann am Ende so nach Hause fährt, sogar mit einem relativ deutlichen Vorsprung. Das hat, glaube ich, nicht nur mich, sondern alle beeindruckt. Also das war tolles MotoGP-Rennen hin oder her, aber das war eigentlich die Geschichte des Wochenendes. Ja, und das ist definitiv einer, auf den wir uns freuen können. 2019 jetzt, wie gesagt, zunächst mal in der Moto3, dann als Stammpilot. Und ja, man muss ihn jetzt, glaube ich, nicht unbedingt direkt auf dem Zettel haben als Weltmeister 2019. Mhm. Da muss man auch mal ein bisschen dann auf dem Boden bleiben. Das war jetzt erstmal nur ein Rennen. Wie konstant er dann diese Leistungen wirklich abrufen kann, das ist nochmal auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Aber insgesamt auf jeden Fall einer, glaube ich, auf den wir uns freuen können in den kommenden Jahren und ja, auf den sich vor allem KTM freuen kann. Denn ja, wir haben es ja gerade auch schon mal angedeutet, für KTM insgesamt natürlich ein super erfolgreiches Wochenende. Sieg in der Moto3, Sieg in der Moto2, erstes Podium in der MotoGP, also besser hätte es kaum laufen können.
Aber und dieses sich an die Maschine gewöhnen, das hat bei John Unschu ganz gut geklappt, ja.
Ja, das kann man wohl so sagen. Es hängt natürlich auch da ein bisschen damit zusammen, dass dieses ganze Wochenende in der Moto3 natürlich auch komplett verregnet war. Also es gab zwischendurch immer mal oder eigentlich nur einmal, das war im Qualifying, da gab es dann am Ende nochmal eine trockene Linie, als man auch mit Slicks rausfahren konnte. Ansonsten hat es immer geregnet. Das waren halt auch wieder diese besonderen Bedingungen, über die wir ja auch in der MotoGP gerade schon gesprochen haben. Macht es ja normalerweise jetzt nicht unbedingt einfacher, aber ja, er hat das wie auch immer er es gemacht hat, er hat es auf jeden Fall sensationell hinbekommen und ja, Gratulation.
Ja, Gratulation an John Unschu, der die Geschichte dieses letzten Wochenendes geliefert hat, mit 15 Jahren dann seinen ersten Einsatz in der Moto3 gehabt und gleich mal das Rennen gewonnen. Auch hier war vorher schon der Ausgang der WM klar gewesen. Jorge Martin hatte mit seinem zweiten Platz dann nochmal etwas Platz zwischen sich und Fabio Di Giannantonio gesetzt. Jorge Martin am Ende mit 260 Punkten Weltmeister, Fabio Di Giannantonio zweiter, Marco Bezzecchi dann dritter.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
Das waren die MotoGP, Moto2 und Moto3-Rennen vom Wochenende in Valencia. Aber es ging gleich weiter am Dienstag in Valencia. Gerald Dierenbeck musste sich leider verabschieden wegen Verbindungsproblemen. Deswegen können wir nicht über seine eigenen Eindrücke von vor Ort sprechen. Du warst nicht mehr vor Ort bei den Tests, oder?
Nee, ich war leider nicht mehr da. Aber wie du gerade schon gesagt hast, Gerald war ja da und auch noch ein paar andere Kollegen unseres internationalen Netzwerks. Also ich bin da relativ gut auch auf dem Stand, was die aktuellen Entwicklungen angeht.
Was waren das für Tests? Waren da schon die Tests quasi, dass die Fahrer sich an die neuen Maschinen gewöhnen können? Und welche großen neuen Fahrer sehen wir beziehungsweise sehen wir nächstes Jahr auf anderen Maschinen?
Ja, das große Thema oder das größte Thema, muss man sagen, denn es gab schon einige große Themen oder das mit der meisten Spannung erwartetste Thema war natürlich der Wechsel von Jorge Lorenzo von Ducati zu Honda. Das Ärgerliche war halt, dass er nichts sagen durfte nach dem Test, weil da hatte man ihm erstmal einen Maulkorb verpasst, von Seiten von Ducati noch. Das hat vertragliche Gründe, dass er da jetzt erstmal noch nicht drüber sprechen darf, wie es auf der Honda gelaufen ist. Ja, aber das war natürlich eigentlich das, wo sich die meisten Leute tatsächlich auch für interessiert haben, weil er natürlich als mehrfacher Weltmeister der größte Name ist, der jetzt eben den Hersteller wechselt. Aber es gab ja noch andere Fahrer, die auch zum ersten Mal auf einem neuen Motorrad saßen. Wir hatten, das habe ich ja gerade schon mal angedeutet, unter anderem 4 Rookies auch mit dabei, die aus der Moto2 aufsteigen. Das waren eben unter anderem Oliveira und Bagnaia, dazu dann noch Fabio Quartararo und auch Joan Mir. Dann hatten wir Andrea Iannone, der ja wechselt nächstes Jahr von Suzuki zu Aprilia. Wir hatten einen Franco Morbidelli dabei, der sehr, sehr gut aufgelegt war, der dieses Jahr mit Honda eigentlich immer mit Mark VDS relativ hinterhergefahren ist. Nächstes Jahr auf der Yamaha fährt im neuen Kundenteam und da auch einen super Eindruck hinterlassen hat. Also das war tatsächlich in erster Linie, wie du schon richtig gesagt hast, für die Fahrer, die eben den Hersteller oder das Motorrad wechseln, die Möglichkeit, sich so ein bisschen auf das neue Material einzustellen. Und dann war es aber auch sehr interessant bei den anderen Herstellern oder sagen wir bei den Fahrern, die eben den Hersteller nicht gewechselt haben, dass man da doch in der Entwicklung der Motorräder teilweise schon deutlich weiter ist als die Konkurrenz. Also ich glaube tatsächlich, Honda ist momentan am weitesten vorne, was das neue Motorrad angeht. Während man bei Yamaha, die waren ja die ganze Saison immer so unser Sorgenkind, noch so ein bisschen hinterherhängt.
Yamaha, ihr habt es dann auch bei motorsporttotal.com geschrieben, Valentino Rossi hat zwischendurch gesagt am Ende, es war zwischendurch nicht ganz leicht, die Motivation aufrechtzuerhalten, weil wir immer quasi hinterhergefahren sind. Dann gab es natürlich dann noch in Australien den Titel bzw. den Sieg dann für Yamaha, aber insgesamt fuhr man hinterher in dieser Saison. Wie groß stehen die Chancen, dass man nächste Saison etwas wieder aufschließen kann? Du sagst es gerade, Honda macht einen sehr guten Eindruck. Yamaha hat sicherlich noch einen harten Winter vor sich.
Ja, genau, das ist der Punkt. Sie hatten einfach jetzt diesen Rückstand. Und das ist halt das Problem. Also selbst wenn Yamaha seine Probleme jetzt lösen kann, dann sind sie ja immer noch gerade mal auf dem Stand, auf dem Honda und Ducati im Prinzip schon vor einem Jahr waren. Und die entwickeln ja auch weiter. Und das war eben bei den Testfahrten sehr schön zu sehen, dass Yamaha dort eigentlich ausschließlich am Motor gearbeitet hat, weil man da eben die größten Probleme hatte. Und während man sich halt komplett auf diesen einen Bereich fokussiert hat, um das irgendwie in den Griff zu kriegen, hat man bei Honda schon alles durchprobiert. Also da hat man ein neues Chassis ausprobiert, da hat man neue Motoren ausprobiert, neue Teile für die Aerodynamik, also das komplette Programm mehr oder weniger, die sind einfach in der Entwicklung schon deutlich weiter, während man bei Yamaha eben immer noch diesem Rückstand im Prinzip hinterherläuft, den man ja schon das ganze Jahr hatte. Und das wird tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden, denn das kann schon relativ lang dauern, wenn du einmal hinterherhängst, diese Lücke dann wieder zu schließen. Sie müssen jetzt im Prinzip mehr oder weniger darauf hoffen, dass man eben bei Honda und Ducati vielleicht doch nicht so gut entwickelt, wie es von außen den Anschein macht, oder vielleicht, dass die tatsächlich bei ihrer Entwicklung auch in eine falsche Richtung einfach gegangen sind, dass man da wieder ein bisschen aufschließen kann, weil ansonsten ist es so ein bisschen, ja, so ein Hase- und Igel-Spiel. Also man läuft immer hinterher, aber der andere ist eben immer noch ein Stück.
Gerald Hirnbeck ist wieder zurück mit seinen Verbindungsproblemen, die hat er lösen können. Gerald, wie waren deine Eindrücke denn von Valencia in dieser Woche? Du warst vor Ort.
Ja, es war natürlich interessant zu sehen, vor allem Fahrer, die gewechselt haben. Morbidelli war sehr, sehr stark unterwegs mit der Yamaha. Auf der anderen Seite, Francesco Bagnaia, der Moto2-Weltmeister, war eben auch sehr, sehr gut unterwegs. Also da hat man wirklich den Eindruck gehabt, er macht das schon ewig. Ja. Trotzdem muss man diese Testfahrt ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil Valencia doch eine relativ kleine Strecke ist. Es finden dann noch Testfahrten in Jerez statt, ja, das ist auch eine sehr enge, kleine Strecke. Und interessant wird es dann vor allem in Sepang, weil einfach die Streckencharakteristik ganz, ganz anders ist. Ja. Und da haben dann vor allem auch viele Rookies beziehungsweise Fahrer, die das Motorrad die wechseln, in der Vergangenheit erst in Sepang diesen Aha-Moment gehabt, ja, wie funktioniert das ganze Motorrad jetzt wirklich und so. Also das wird dann erst dort dann spannend werden. Interessant war eben auch bei KTM, die jetzt hier mit vier Motorrädern am Start sind, ja, und wirklich aufgerüstet haben. Drei neue Fahrer quasi auf der KTM mit Zarco, Oliveira als Rookie und Suerin. Und Tech 3 hat sich insgesamt ein bisschen schwierig getan, weil auch das Team eben jetzt nach so vielen Jahren bei Yamaha erst einmal das Motorrad kennenlernen musste. Also das war nicht so ganz optimal. Und Zarco hat auch ein paar Schwierigkeiten gehabt, sich auf die KTM einzustellen, die doch, so wie es den Anschein hatte, etwas auf den Fahrstil von Paul Espargaro zugeschnitten wurde und sich eben die anderen etwas schwer getan haben, vor allem am Kurveneingang. Wir haben Stürze gesehen von Suerin, aber auch von Zarco zwei Stürze. Also die werden sicher jetzt drüber nachdenken. Also einerseits fahrerseits, andererseits von der Technik her, was man da machen kann, um den Fahrern hier vor allem am Kurveneingang, am Ende der Bremsphase, wenn sie anfangen, das Motorrad umzulegen in die Kurve, was man da machen kann, damit sie mehr Vertrauen haben.
Mhm. Wir müssen über Jonas Folger sprechen, der für Yamaha als Testfahrer in dieser Woche unterwegs war. Er musste vor der Saison ja sagen, Leute, es geht in diesem Jahr nicht. Ich muss in dieser Saison aussetzen. Was für einen Eindruck machte er in der letzten Woche? Und wie stehen seine Chancen, nächstes Jahr wieder wettbewerbsfähig Motorrad zu fahren, Gerald?
Also er war eigentlich ziemlich happy und gut drauf, muss man sagen. Es war wirklich schön, ihn wieder auch zu sehen, zu treffen, mit ihm zu plaudern. Er hat auch auf dem Motorrad recht gut gewirkt, souverän gewirkt. Natürlich, die Rundenzeiten waren jetzt noch nicht berühmt. Sie haben auch noch nicht extrem viel ausprobiert, ein bisschen Elektronik-Setup. Aber in erster Linie ging es bei dem Test einmal darum, dass er wieder mal mit dem MotoGP-Motorrad fährt, dass er sich wieder an das ganze Arbeitsgerät gewöhnt, an die Geschwindigkeit, an die Power, die auch dieses Motorrad hat. Beim Jerez-Test wird er nicht dabei sein und dann erst wieder im nächsten Jahr in Sepang wieder dabei sein. Und danach gibt es eben ein Testprogramm in Europa, das im Detail noch nicht feststeht. Es sind so 5 bis 6 Testfahrten zu je 2 Tagen geplant, die er im nächsten Jahr machen wird. Wildcards sind noch offen. Könnte sein, dass es welche gibt, ist noch nicht entschieden. Und jetzt, wie gesagt, bei dem Test ging es eigentlich nur darum, dass er wieder zurückfindet, wieder sich dran gewöhnt an das Motorrad. Und ich finde, da hat er sich relativ gut angestellt, ja.
Ja, Jonas Folger, also nächstes Jahr dann als Testfahrer dann auch erstmal wieder unterwegs und mal schauen, ob es für ihn dann noch eine Chance geben wird, dann wirklich zurückzukommen wieder in die MotoGP oder Moto2, beziehungsweise dann auch ins wettbewerbsfähige Motorradfahren. Ruben, wie sehen die nächsten Wochen jetzt aus nach diesen Tests in Valencia, beziehungsweise gibt es noch was Berichtenswertes aus Valencia, bevor wir auf nächste Saison zu sprechen kommen?
Aus Valencia selbst, naja, wir haben jetzt alle Themen, glaube ich, schon relativ gut umrissen. Was jetzt als nächstes auf dem Test steht, auf dem Programm steht, ist ein weiterer Test nächste Woche schon in Jerez nochmal. Das hat Gerald ja gerade schon angesprochen. Danach setzt dann tatsächlich das Testverbot ein in der MotoGP. Das heißt, da darf man dann anschließend erstmal für 2 Monate lang gar nichts machen. Also im Dezember und Januar bleibt alles ruhig. Aber dann geht ja im Prinzip die neue Saison schon Anfang Februar mit dem ersten Test dann in Sepang schon wieder los. Das erste Rennen ist zwar erst im März, aber gerade was dann auch natürlich unsere Berichterstattung angeht, läuft natürlich dann ab Februar schon wieder alles auf Hochtouren. Denn auch das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Es sind zwar jetzt im Prinzip alle schon mit Material von für 2019 gefahren in Valencia. Aber das komplette Motorrad für 2019, das gibt es in dem Sinne noch gar nicht. Also man befindet sich jetzt immer noch komplett in der Testphase. Ich habe das ja gerade bei Honda schon mal gesagt, die testen momentan verschiedene Motorenspezifikationen, die testen verschiedene Rahmen und so weiter und so fort. Also man ist momentan noch dabei, sich so ein bisschen das beste Paket, was man am Ende tatsächlich haben möchte, zusammenzubauen. Und insofern, auch wenn sich auf der Strecke nichts tut, wird natürlich in den Werken auch über den Winter weitergearbeitet. Da werden dann die Daten natürlich, die man jetzt in Valencia und dann auch kommende Woche in Jerez nochmal sammeln wird, ausgewertet. Und dann wird man eben in Sepang beim ersten Test 2019 dann vielleicht tatsächlich auch schon die Motorräder in der finalen Spezifikation sehen, wie wir sie dann auch in den Rennen im kommenden Jahr erleben werden. Insofern sicherlich, sobald es dann wieder losgeht im Februar mit den Testfahrten, wird es wieder richtig interessant.
Ja. Jetzt muss ich von euch natürlich auch nochmal ein kleines Fazit zu dieser Saison haben. Ruben hat die Rennen kommentiert, Gerald hat quasi ja Tag und Nacht über die MotoGP, Moto2 und Moto3 berichtet. Gerald, wie fällt dein Fazit aus von dieser Saison jetzt, nachdem sie eine Woche in den Büchern ist?
Ja, also ich finde, es war eine tolle Saison insgesamt. Wir haben extrem viele spannende und abwechslungsreiche Rennen gesehen. Angefangen mit dem Chaos in Argentinien, ja, wenn wir uns zurückerinnern, ja. Die WM war natürlich in der MotoGP schon leider relativ früh entschieden. Man muss aber auch sagen, dass Marquez dann in der zweiten Saisonhälfte oder auch manche Rennen wirklich nicht so absoluter dominante Mann war. Er hat dann teilweise die Siege aus fahrerischer Sicht irgendwie auch erzwungen, wo er dann die Entscheidung gemacht hat vor der Überseetour im Prinzip von den Punkten her. Aber Ducati und Dovizioso waren jetzt auch nicht so weit weg, ja. Und also es ist, glaube ich, offen, ja, wie es in die nächste Saison dann reingeht. Marquez ist klar der Favorit und klar der Mann, den es zu schlagen gilt. Aber es ist jetzt nicht so, dass er haushoch überlegen in die neue Saison geht, sondern dass die Konkurrenz sicher dran ist. Ja. Schade ist, dass wir von Lorenzo relativ wenig gesehen haben. Wenn es geklappt hat, war er echt super, super stark, aber eben auf Pech, Verletzungen, ist zu spät in die Gänge gekommen. Also ich glaube, nicht nur ich würde sich wünschen, einen Lorenzo nächstes Jahr auch auf einer Ducati zu sehen, ja, stark, fit, ja, weil das wäre dann, würde er definitiv zu den WM-Kandidaten zählen. Aber so fängt er eben bei Honda neu an, was auch wieder eine extrem interessante Geschichte werden wird. Und ja, Yamaha, ja, Valentino Rossi hat gefightet, hat nie aufgegeben. Aber es hat mit dem Sieg halt nicht geklappt und ja, werden wir schauen, ob es über den Winter hier die entscheidenden Fortschritte gibt. Weil es könnte natürlich schon passieren, dass sie das Puzzle richtig hinbekommen und dann wieder eine Rolle spielen werden nächstes Jahr.
Also deine early Prediction ist, dass es in einem MotoGP nächstes Jahr etwas spannender wird?
Ich denke schon.
Oder ist das nur Hoffnung? Oder ist das nur Hoffnung?
Ich denke schon, ja, weil ja, Honda hatte schon Probleme. Es war nicht das beste Motorrad, ja. Und Marquez musste schon hier auch oft taktisch fahren, hat dann schon Entscheidungen gesucht am Ende, die aber selber aus Fahrersicht den Unterschied gemacht hat, ja. Wenn aber Ducati hier Dovizioso am Anfang der Saison schon dabei ist, ja, und nicht so viele Punkte wegschmeißt, wie es in diesem Jahr der Fall ist, und das Ducati-Paket nochmal ein Stück stärker wird, dann wird Dovizioso sicher ein harter Gegner werden für Marquez über die Saison, ja.
Ja, das war Gerald Jenbeck mit seinem Fazit. Ruben, dein Fazit müssen wir natürlich auch hören, nachdem du dann die ganze Saison dann auch Moto3 kommentiert hast. Wie fällt dein Fazit dieser Saison aus?
Also wenn ich mit der Moto3 anfange, dann ja. Glaube ich, dass wir da dieses Jahr wieder, aber das war ja vorher zu erwarten, die spektakulärsten Rennen gesehen haben. Was mich natürlich sehr gefreut hat, wir haben den ersten Sieg erleben dürfen von Philipp Oettl, endlich, lange hat es gedauert. Wir haben jetzt hinten raus natürlich nochmal eine der größten Sensationen, nicht nur dieses Jahres, sondern eigentlich der vergangenen Jahre insgesamt gesehen mit dem Sieg von Can Önçü. Also die Moto3, auch wenn es die kleinste Klasse ist, hat trotzdem ihre ganz eigenen Geschichten geschrieben dieses Jahr. Wir haben einen tollen Titelkampf gesehen, den wir ja leider in der Form in der MotoGP auch nicht hatten. Insofern Moto3 auf jeden Fall auch eine sensationelle Saison 2018. Aber auch die MotoGP, ja, auch wenn der Titelkampf da in der Form ausgeblieben ist, haben wir, glaube ich, vereinzelte Rennen auf jeden Fall gesehen, die extrem spektakulär waren. Das waren Rennen, nach denen hätte man sich vor ein paar Jahren noch die Finger geleckt. Ja, also das war teilweise extrem Assen, fällt mir jetzt spontan ein, als wir, glaube ich, bis ein paar Runden vor Schluss noch eine Spitzengruppe hatten aus 6-7 Fahrern innerhalb von einer Sekunde. Und auch ansonsten, da waren tolle Rennen dabei. Also Brünn zum Beispiel, Spielberg, diese engen Kämpfe zwischen Marquez und den beiden Ducati-Fahrern. Das Einzige, was eben wirklich schade ist, ist, dass man bei Ducati nicht in der Lage war, konstant oder so konstant zu fahren wie Marquez. Dovizioso hat Fehler gemacht Anfang der Saison. Lorenzo hat eine sehr starke Saison Mitte gehabt. Da war er punktemäßig und meiner Meinung nach auch leistungsmäßig eigentlich der beste Fahrer. Da hat es bei ihm und der Ducati einfach gepasst. Aber er hat halt auch am Saisonbeginn einfach schon zu viele Punkte verloren, war dann hinten raus ja auch wieder verletzt, konnte teilweise gar nicht mehr fahren. Und insofern gab es dieses Jahr einfach keinen, der Marquez auf diese lange Distanz wirklich gefährlich werden konnte. Und da hoffe ich natürlich, dass sich das 2019 ändert. Ganz neutral natürlich, aber einfach, dass wir da auch wieder einen Titelkampf sehen, so wie 2017 auch, der sich dann wirklich erst im letzten Rennen entscheidet. Denn das war wirklich das Einzige, was dieser Saison gefehlt hat. Wir hatten tolle Rennen dabei, wir haben auch spannende Geschichten erlebt. Die Wiedergeburt, sage ich mal, von Jorge Lorenzo, den ja eigentlich alle schon abgeschrieben hatten. Und dann gewinnt er plötzlich zwei Rennen in Folge. Und solche Sachen, ja, auf die hoffen wir natürlich auch 2019 wieder. Wer dann letztendlich im Titelkampf drin ist, muss ich auch sagen, bin ich momentan noch relativ unschlüssig. Also ich denke mal, Marquez wird wieder als Favorit in die Saison starten. Dazu war er 2018 einfach zu stark. Ducati bzw. Dovizioso sehe ich eigentlich auch zwangsläufig wieder vorne, weil die sind, glaube ich, auf einem sehr guten Weg, wie Gerald schon gesagt hat, das Paket noch mal besser zu machen. Sie sind jetzt eigentlich auf jeder Strecke stark, was vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht der Fall war. Da hatten sie zwar auch starke Strecken, waren dafür aber auf anderen richtig schlecht. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Ja, und dann ist natürlich die große Frage, was macht Yamaha? Kommen die näher ran? Dann haben wir mit Suzuki sicherlich einen Hersteller dabei, der dieses Jahr auch große Fortschritte gemacht hat, bei denen es auch in die richtige Richtung geht, die vielleicht vereinzelt für Siege gut sein könnten. Also da sehe ich jetzt den Titelkampf noch nicht, aber vielleicht zumindest, dass man mal, sie haben ja in diesem Jahr auch schon um Siege mitgekämpft, aber dass man nächstes Jahr tatsächlich nochmal einen einfahren kann. Also wir haben auf jeden Fall alle Zutaten für eine spannende Saison 2019. Jetzt hoffen wir, dass dann auch alles zusammenpasst.
Das hoffen wir alle. Mir hat es ganz, ganz großen Spaß gemacht, mit euch beiden diese MotoGP-Saison zu begleiten. Nächstes Jahr hoffentlich dann wieder in dieser altbewährten Runde. Und dann werdet ihr natürlich hier beim Sportplatz auf meinsportpodcast.de immer über die Neuigkeiten aus der MotoGP, aus der Moto2 und Moto3 informiert. Das waren Gerald Dierenbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com, die mit mir hier diese gesamte Saison begleitet haben und die immer als Experten zur Verfügung standen. Danke euch beiden.
Dankeschön, viel Spaß hat's gemacht und bis zum nächsten Jahr.
Dem schließe ich mich an. Ciao.
Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.